D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Das bin ich. Einen schönen guten Abend euch allen und herzlich willkommen zu einer garantiert Schienenverkehr- und streikfreien Sendung Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Am Dienstagabend, meine Laune ist aktuell hervorragend. Das wird auch genau so lange so bleiben, solange der seuchenverfolgte SV Werder Bremen weiterhin im DFB-Pokal gegen den Chemnitzer FC führt. Sollte sich das im Lauf der kommenden Stunde in der zweiten Halbzeit irgendwann mal ändern, werdet ihr das an meiner rapide in den Keller fallenden Laune sicher bemerken. Wir kümmern uns um die Filmstarts von dieser Woche am kommenden Donnerstag, also quasi übermorgen neue Filme in den Kinos, wie zum Beispiel Love, Rosie. Das ist die neue Romanverfilmung der Autorin von PS, Ich liebe dich, Film, den sicherlich viele gesehen haben, kommt Donnerstag in die Kinos. Dann haben wir Fünf Zimmer, Küche, Sarg, ein besonderer Film aus Neuseeland, eine Fake-Documentary, ganz witzig gemacht, werden wir drüber sprechen. Und dann startet am Donnerstag der Film Zombieber. Ja, der heißt so. Zombieber. Zombieber im Original. Auch über den werden wir sprechen und mal einen kleinen Schwenk machen durch die Historie der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten. Ich freue mich auf zwei Gäste, die wir heute Abend haben in der kommenden Stunde, nämlich Jürgen Vogel und Florian David Fitz, deren aktueller Film Hin und Weg ist bereits seit Donnerstag aktuell und neu in den Kinos. Ich habe die beiden getroffen, auch das wird Gegenstand dieser Sendung heute sein. Und wir schauen noch ins Fernsehen, denn diese Woche Freitagabend, genaueres dazu später mehr. Am Freitagabend läuft ein Film, der sich sehr lohnt, wo man durchaus mal die Glotze anschalten könnte. Also 55 Minuten ganz genau noch ab jetzt, eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei. Viel Spaß.
D-Radio Wissen.
Ich habe kurz geglaubt, du wärst in mich verliebt oder so.
Alex, für mich bleibst du immer der Junge, der Popel auf mein Lieblingskleid geschmiert hat, okay? Werd mal nicht übermütig.
Ich weiß, Freundschaften zwischen einem Mädchen und einem Jungen können kompliziert sein, aber ich bin immer für dich da, wenn du reden willst.
Ach, Gott sei Dank, das ist auch besser so. Schließlich sind Rosie und Alex ja schon beste Freunde seit ihrer frühesten Kindheit. Wie sollte da zwischen den beiden auch irgendwann mal irgendetwas anderes sein als reine Freundschaft? Das ist die Frage im neuen Film Love, Rosie vom deutschen Regisseur Christian Ditter übrigens. Der hat vorher Filme gemacht wie zum Beispiel Vorstadtkrokodile oder Vicky auf großer Fahrt. Sein erster englischsprachiger Film. In den Hauptrollen sehen wir Lily Collins. Das ist die Tochter von Phil Collins, von dem Musiker. Die haben wir zum Beispiel gesehen in Chroniken der Unterwelt. Und Sam Claflin, den kennen wir aus Die Tribute von Panem, der spielt diesen Alex. Die beiden kennen sich, wie gesagt, seit frühester Kindheit schon, wachsen zusammen auf, verbringen auch die Pubertät miteinander und da, ja, wird es zum ersten Mal ein bisschen schwierig mit dieser rein freundschaftlichen Ebene. Denn, wie das so ist in der Pubertät, lernt man natürlich auch den oder die eine oder andere kennen und dann schreibt man sich in der Schule so kleine Chatnachrichten, die ja eigentlich ganz unverfänglich gemeint sind, aber beim anderen dann doch irgendwie komisch ankommen.
Dein Gegrinse nervt mich.
Was echt? Ich habe Neuigkeiten.
Ich auch. Ich muss mich konzentrieren, damit ich die Prüfung bestehe und was aus meinem Leben mache.
Jungfrau war mal.
Und wer ist das Opfer?
Nicht Bethany. Fuck!
Es ist aber doch Bethany gewesen. Alex prahlt vor seiner guten Freundin Rosie rum und die findet das mit einmal doch alles gar nicht mehr so lustig. Es ist ein Film, Love, Rosie, der sich über mehrere Jahre erstreckt. Es geht halt los in Kindheit, dann Pubertät bis hin zu so einem Alter von Anfang 30 letzten Endes und ihr ahnt schon, worauf diese ganze Geschichte hinausläuft. Rosie und Alex sind die berühmten zwei Königskinder, die in der Liebe Mühe hatten, denn immer wenn er sie will, dann hat sie gerade wen anders und wenn sie dann wieder ihn will, dann hat er gerade wen anders. Das erstreckt sich, wie gesagt, über einige Jahre. Es ist die zweite große Romanverfilmung der Autorin von PS, Ich liebe dich. Der Film war 2011 in den Kinos, in den Hauptrollen Hilary Swank und Gerard Butler. War sehr erfolgreich, kann man ruhig so sagen. Jetzt, wie gesagt, die nächste große große Romanverfilmung von Cecilia Ahern, von der man sich ähnlichen Erfolg verspricht. Es ist eine Romanze, schlicht betrachtet. Ich würde nicht sagen Romantic Comedy. Es ist wirklich eine reine Romanze, eine Liebesgeschichte, die mitunter durchaus schnulzige Phasen hat, die aber nicht so völlig zugekleistert ist mit Schnulz und Schmalz. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ein bisschen schwierig fand ich es, als ich den Film gesehen habe, dass speziell Lily Collins, die nun mal gerade auch erst Anfang 20 ist, 22, 23 Jahre alt wird sie, glaube ich, im Augenblick sein, der nimmt man diesen Alterungsprozess nicht wirklich ab. Also es sieht tatsächlich im Film so aus, zumindest so ab diesem Pubertätsalter, als würde sie bis zum Ende des Films gerade mal 2-3 Wochen älter werden und nicht ungefähr 20 Jahre älter werden. Also das ist ein bisschen schwierig, dass sie so komplett alterslos jung bleibt die ganze Zeit im Film. Ansonsten, wem PS Ich liebe dich gefallen hat, kann sich auch diesen Film gut angucken. Es ist lange Zeit sogar relativ offen, wie der Film am Ende ausgehen wird. Also auch das ganz schön, dass er nicht so vollkommen vorhersehbar ist und man nicht ab der zweiten Minute schon weiß, wie das Ganze ausgeht. Überlegt's euch. Romanze jetzt so passend zum Herbst. Es wird früh dunkel, da kann man sich schon mal ins Kino setzen und sich so einen Film angucken. Die ganz große Überraschung ist er nicht, aber wie gesagt, wenn ihr so Filme mögt, dann geht ihr am Donnerstag ins Kino und guckt Love, Rosie, für immer vielleicht. Ihr hört eine Stunde Film in D-Radio Wissen und neu bei D-Radio Wissen Movie von Woody Allen. Auch neu in D-Radio Wissen in dieser Woche eine Stunde Film sind die Film-News der Woche mit Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wer, wann, wie? Zettel und Stift raus, wir schreiben ein Diktat. Aufgabengebiet Worte und Zahlen. Denn US-Filmriese Warner hat jetzt bekannt gegeben, welche Superheldenfilme in den nächsten 6 Jahren wann starten sollen. Am 25. März 2016 soll demnach Zack Snyders Batman vs. Superman anlaufen. Am 5. August 2016 soll Suicide Squad mit Will Smith und Tom Hardy folgen. Knapp ein Jahr später, am 23. Juni 2017, kommt als nächstes Wonder Woman. Und am 17. November 2017 dann der erste Justice League-Film der DC-Gerechtigkeitsliga. 2018, am 23. März, soll schließlich der Kinostartschuss für The Flash mit Ezra Miller in der Hauptrolle fallen und am 27. Juli 2018 Aquaman starten. Damit nicht genug der Planung und jetzt wird's richtig absurd. Am 5. April 2019 will Warner Shazam rausbringen, der ursprünglich für 2016 geplant war und sich somit um satte 3 Jahre verspätet. Ebenfalls 2019 soll der zweite Teil der Justice League folgen und am 19. Juni 2020 die Neuauflage von Green Lantern die Pleite von 2011 ausmerzen. Ob Ryan Reynolds dann wieder dabei ist oder bis dahin längst in Rente ist, weiß selbst Warner noch nicht. Neues aus der Potter-Welt. Die Buchautorin und angebliche Forbes-Milliardärin J.K. Rowling kann es nicht lassen. Pünktlich zu Halloween am Freitag kommt eine neue Harry-Potter-Geschichte raus. Nichts fürs lange Wochenende allerdings, gerade mal 1700 Wörter lang ist das Halloween-Potter-Special. Allzu viel wollte die Autorin im Vorfeld nicht verraten, nur dass es um die bösartige Hogwarts-Lehrerin und Zauberei-Ministeriums-Mitarbeiterin Dolores Umbridge geht. Deren persönliche Geschichte werde in der Story erzählt. Ab Freitag kann jeder Fan die 1700 Wörter im Netz lesen, kostenlos. Derweil stehen jetzt auch die Starttermine der 3 geplanten neuen Filme aus dem Harry Potter-Universum fest. Die Trilogie Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, soll im Abstand von je 2 Jahren 2016, 2018 und 2020 in die Kinos kommen. Cumberbatch mit Sprachproblemen. Benedict Cumberbatch, allseits bekannter und beliebter Sherlock-Darsteller und Hollywood-Liebling, hochgebildeter Brite mit bester schulischer Ausbildung, hat ein Ausspracheproblem. Hier kommt die brutale Wahrheit für alle Cumberbitches da draußen. Benedict kann offenbar das englische Wort für Pinguin nicht aussprechen. Zumindest hatte ihn mit genau diesem Problem der BBC-Star-Talker Graham Norton konfrontiert. Der hatte nämlich eine von Cumberbatch vertonte Filmreportage über Pinguine gefunden.
Listen carefully.
And the last thing you might expect to see here is penguins. These are Fiordland-crested penguins, named after this corner of South New Zealand. So why are these woodlands so attractive to penguins?
It's not just me sitting there at a booth going, oh, I think I know how to say penguin, I'll say penguins.
Penguin. Gwyn.
No, penguin.
Am Ende also der entlastende Beweis, Cumberbatch kann eben doch Pinguin sagen, warum er es in der Reportage zigmal falsch gesagt hatte und ihn niemand aus dem Produktionsteam darauf hingewiesen hatte, bleibt wohl für immer ein Geheimnis.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr seid nicht von hier.
Wir wohnen da in der Hütte meines Cousins. Wir suchen Biber.
Das tun wir doch alle.
Es kann durchaus sein, dass man eine gewisse Art von Humor braucht, um einen Film wie Zombieber irgendwie nicht total zum Kotzen zu finden. Ihr habt vielleicht in den letzten Jahren, ich habe extra mich nochmal auf die Suche gemacht nach ähnlichen Filmen wie diesem hier, ihr habt vielleicht in den letzten Jahren Filme gesehen wie Sharknado. Wenn sich da der ein oder andere daran erinnert, das war ein Film, ja, wie es der Titel schon sagt, wo halt Haie in Form eines Tornados über das Land gewirbelt wurden und überall, wo sie dann runtergefallen sind, beispielsweise in einem überfluteten Einkaufszentrum für Angst und Schrecken gesorgt haben. Das sind sogenannte Creature Features, totale Trash-Horror-Filme, die natürlich objektiv betrachtet wahnsinnig dämlich sind. Oftmals besetzt mit unterdurchschnittlichen Schauspielern, geschrieben von Drehbuchautoren, die sie entweder nicht mehr alle an der Waffel haben oder sich tatsächlich einen Spaß draus machen, solche Filme zu schreiben. Ein weiteres solches Creature Feature startet, wie bereits eingangs der Sendung angekündigt oder besser gesagt angedroht, am Donnerstag übermorgen Zombieber im Original Zombieber. Worum geht's? Das ist relativ einfach erzählt. Wir haben es eben schon kurz in dem Ausschnitt gehört. Drei Freundinnen wollen sich ein ruhiges Wochenende machen an einem See, natürlich im Wald. Wo wohnen sie? Natürlich in einer Blockhütte, wie das immer so ist in dieser Art von Pseudo-Horrorfilm. Und eigentlich fängt alles ganz harmlos an. Dieser See scheint irgendwie sehr schön zu sein. Man kann da baden. Dann werden die drei Mädels allerdings überrascht, nämlich von ihren drei ziemlich stupid Boyfriends, die ihnen nachgereist sind und mit ihnen die freien Tage im Wald, in der Blockhütte, am See verbringen wollen, bis eins der Mädels duschen gehen möchte und eine doch, sagen wir mal, ungewöhnliche Entdeckung macht.
Ist da jemand? Das ist ein Biber! Mach ihn tot!
Igitt. Können wir jetzt schwimmen gehen?
Ja, vielleicht besser nicht, denn dieser Biber, der in der Badewanne gehockt hat, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Dumme Bitch. Und wo kam er her? Natürlich aus dem See, der direkt vor der Haustür ist. Da waren vor Jahren irgendwelche giftigen Chemikalien reingeflossen und dadurch sind aus all den possierlichen kleinen Bibern furchtbare Zombies geworden mit leuchtenden Augen und langen, gelben Zähnen, die alles annagen, was beispielsweise Körperteile sind. Verzeihung, da habe ich mich direkt verschluckt vor lauter Aufregung über Zombieber. Es gab verschiedene solcher Filme in den letzten Jahren. Die schönsten Titel habe ich nochmal rausgesucht. Da wäre zum Beispiel gewesen Sharktopus aus dem Jahr 2010, Dragon Wasps, das kann ich kaum aussprechen, die Killerwespen aus dem Amazonas. Dann hatten wir Filme wie Mega Shark gegen Krokosaurus, Supernatural Activity beziehungsweise Paranormal Vitality, beide von 2012. Ne? Ihr merkt den Dreher, ne? Aus dem Original Paranormal Activity haben die Paranormal Vitality und Supernatural Activity gemacht. Und wir hatten noch einen Film, Werwolf vs. Frankenstein Reborn. Aber, und dafür brauchen wir einen Trommelwirbel.
Ah!
Mein Lieblings-Creature-Feature-Horror-Trash-Film der vergangenen Jahre ist aus dem Jahr 2011 und heißt Piranhaconda. Ihr versteht den Wortwitz, ne? Piranhaconda, also eine Anaconda, die vorne am Kopf das Gebiss eines Piranhas hat. Es gibt immer wieder mal solche Filme. Wenn ihr einfach Bock habt, ein bisschen zu lachen, während ihr euch nicht gerade erschreckt, dann guckt euch Zombieber ab Donnerstag an. Der ist, wie gesagt, wahnsinnig dämlich, aber irgendwie bin ich rausgegangen aus dem Film und dachte, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe mich leicht dafür geschämt, aber Gott, jetzt ist es raus. Ich fand Zombieber irgendwie lustig. Vielleicht muss ich da mit meinem Therapeuten mal drüber reden. Seit Donnerstag aktuell im Kino ist der Film Hin und Weg. Da haben wir vergangenen Dienstag schon drüber gesprochen. Das ist ein Film mit einem sehr ernsten Hintergrund. Es geht um einen jungen Mann, Hannes, gespielt von Florian David Fitz, der an ALS erkrankt ist, der seinen ganzen Freunden davon aber nichts erzählt hat. Und erst als sie alle zusammen auf einer Radtour nach Belgien sind, kommt nach und nach raus, dass Hannes unheilbar krank ist und in Belgien gerne zusammen mit seinen Freunden auf dieser letzten großen Tour einen Arzt aufsuchen möchte, der ihm aktive Sterbehilfe leistet. Seit Donnerstag ist der Film im Kino und ich habe Hauptdarsteller Florian David Fitz und Jürgen Vogel, der auch eine große und wichtige Rolle im Film spielt, getroffen und mit ihnen gesprochen über diesen Film und habe ihnen gleich zu Anfang beiden gesagt, dass ich arge Bauchschmerzen beim Zugucken hatte und ein großes Unwohlgefühl einfach dadurch, dass dieser Hannes im Film ja noch so vital daherkommt und zu einem für uns als Zuschauer zumindest schwer nachvollziehbar frühen Zeitpunkt beschlossen hat, dass er seinem Leben ein Ende setzen möchte. Das sind wir nicht gewohnt im Kino. Wenn Menschen zu solchen Schritten sich entschließen, dann meistens eher zu einem Stadium, wo die Krankheit schon deutlich erkennbar ist, wo wir als Zuschauer nachvollziehen können, dass dieser Mensch wirklich in diesem Moment schon keinen anderen Ausweg mehr sieht. Hannes im Film, wie gesagt, trifft diese Entscheidung sehr, sehr früh. Damit habe ich die beiden konfrontiert. Das war meine Einstiegsfrage bei unserem Treffen. Ja, ob Ihnen das tatsächlich nicht auch beim Lesen des Skripts zumindest ähnlich gegangen wäre?
Ich glaube, das können, also das sehen Leute so, die die Krankheit nicht richtig kennen. Ich glaube, ALS ist einfach dann nochmal ein spezielles Kapitel. Weil wir haben natürlich jetzt sehr viele Leute, also erstmal hat die Autorin da sehr viel recherchiert, die Ariane, und die hat das auch in der eigenen Familie, hat sie Fälle von ALS. Gerade habe ich ein Interview mit jemandem gehabt, der auch witzigerweise jemanden mit ALS in der Verwandtschaft hat, und die haben überhaupt kein Problem damit, weil sie wissen, wie diese Krankheit verläuft, und Hannes weiß es auch. Und diese Krankheit ist wirklich ein Sonderfall, weil es gibt keinen Tag Hoffnung, sondern es wird Schritt für Schritt für Schritt schlechter. Das heißt, er weiß einfach, so gut wird er es nicht mehr erleben. Und dann stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, er hat jetzt den tollsten Moment seines Lebens, er hat seine Freunde da, er hat seinen Frieden gemacht, er kann jetzt gehen. Ist es jetzt automatisch besser zu sagen, naja, warte mal, jetzt warte ich doch nochmal, morgen ist ja auch noch ein Tag. Dann habe ich morgen, was mache ich denn dann morgen? Und was mache ich übermorgen? Gut, jetzt kann ich meine Hände nicht mehr bewegen, aber jetzt verabschiede ich mich nochmal. Also irgendwann muss man ja loslassen. Irgendwann kommt der Moment, wo man sagen muss, jetzt gehe ich. Und warum ist es automatisch länger dann schon besser?
Jürgen, du spielst einen sehr, sehr engen Freund von Hannes im Film. Wie ging dir das anzugucken, dass jemand, der zumindest augenscheinlich für uns als Zuschauer eigentlich noch in einer ganz lebenswerten Situation sich befindet, dass der jetzt aber entscheidet, mir reicht's, ich beende das, und zwar jetzt und hier und nicht erst, so wie es Hannes ja auch im Film sagt, nicht erst, wenn ich im Rollstuhl sitze, nicht erst, wenn ich intubiert werde, sondern zu so einem frühen Zeitpunkt zu sagen, ich ziehe das jetzt durch.
Ja, finde ich gut. Ich finde es spannend auch. Ich finde es vor allem einen wahnsinnig interessanten Konflikt für einen Film, weil es natürlich genau das Thema ist, wo man sagt, eigentlich siehst du ja noch ganz toll aus und du kannst noch quatschen und reden und deine Frau noch in den Arm nehmen und so. Warum willst du gehen? Aber genau darum geht es. Er will das halt selbst bestimmen. Das ist sein Leben. Da kann niemand anders drüber bestimmen und so. Und darum geht es ja letztendlich auch. Und die Frage ist, dass da kann auch nicht jemand anders sagen, ja, aber es ist doch noch ganz gut. Warum machst du dann noch weiter? Wenn er weiß, dass es einfach abzählbar ist für ihn, auch die Tage, und klar ist, der wird sterben einfach. Er Also,
ja, muss es denn erst scheiße sein?
Ja, ja, genau.
Das ist doch der Punkt. Muss es scheiße enden?
Ja, ja, ja. Er will das selber bestimmen und er will an so einen Punkt gehen, wo eigentlich alles ganz gut noch ist. Also wo er Würde, also für sich seine Würde behält. Also weißt du, und das kann niemand anders entscheiden. Also niemand darf über jemanden sagen, ja, aber da hast du doch noch Würde. Und wenn er das Gefühl hat, das ist nicht mehr würdevoll und er möchte das unbedingt, er möchte allen gegenübertreten, noch so, wie sie in Erinnerung hatten, wie sie ihn kennen und kannten so und will dann gehen, dann soll er dann auch gehen können, wenn das so eine Krankheit ist, die er sowieso überhaupt gar keine Chance einräumt, dann finde ich das auch filmisch wahnsinnig spannend und natürlich, man leidet total, aber das ist ja auch gut, das ist ja auch Thema. Ich finde aber, dass der Film das eben sehr, sehr gut macht, weil der Film diese ganze Reise ja begleitet und im Grunde genommen auf eine sehr schöne Art einem auch zeigt, dass es auch noch große Momente von Freude, Liebe, Sehnsucht, Sexualität, Wärme, Freundschaft, Zweifeln, aber auch Freude, Spaß, die machen ja alles nochmal durch so. Gemeinsam, in diesem Verbund des Sicherseins der familiären Freunde sozusagen, die dich die ganze Zeit begleitet haben. Und der kriegt es auch gut hin, der Film, finde ich, dass er einen mit einem wirklich guten Gefühl auch entlässt. Dass man irgendwann, finde ich, auch wenn es traurig ist, am Ende der Reise versteht, warum Hannes sich so entschieden hat, wie er sich entschieden hat, finde ich.
Wir wissen natürlich von euch beiden, dass ihr Schauspieler seid, dass ihr dafür bezahlt werdet, etwas zu interpretieren, etwas darzustellen, in einem Film eine Figur zu spielen. Aber bei dir, Florian, wissen wir ja auch, dass du dich nach Vincent Wilmer zum Beispiel in der Folge da auch sehr für Tourette, für Menschen, die an Tourette erkrankt sind, engagiert hast und das auch nach wie vor tust, soweit ich weiß. Wenn man dann so einen Film dreht und man plötzlich mit einer Krankheit wie ALS dadurch konfrontiert wird, löst das trotzdem die Frage in einem aus, was würde ich denn machen, wenn ich in so einer Situation wäre, egal ob als Erkrankter oder als Freund eines Erkrankten, dem es dann zu helfen gilt?
Dazu will ich mal ganz kurz sagen, es ist ja so, wir werden ja immer damit konfrontiert, dass wenn wir Filme machen, dass man eben versucht, das ist ja auch völlig klar, das ist ja sehr naheliegend, dass man versucht rauszufinden, wie würdest du denn damit umgehen oder so. Aber für uns als Schauspieler, also zumindest bei mir, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich diese Brücke nicht mehr mache, also auch nicht zu mir selbst. Weil das ist so, wie wenn ich einen Menschenfresser spielen würde, wenn so ein Film gerade mal jetzt in wäre, würde mich ja auch keiner fragen, wie wären das jetzt, würdest du auch deine Freundin aufessen, weißt du, so. Und wir versuchen einfach, um uns privat auch zu schützen und um einfach auch bestimmte Gedankengänge will man auch nicht so haben, weißt du, so. Man lässt sich ja schon beim Film extrem darauf ein und macht es ja eh schon mit allen Ebenen, aber man versucht es nicht in seiner privaten Welt, sich mit seinen Allerliebsten, also ich auf jeden Fall nicht, weil ich verbiete mir das einfach, weil ich spiele so viele Filme, wo das so existenziell an so Grenzen geht, dass ich das versuche privat von mir eigentlich wegzuhalten, weil mich das ja eh immer filmisch arbeitsmäßig beschäftigt, so, und ich das auch gut finde und interessant finde, aber privat möchte ich das eigentlich, ich möchte diesen Spiegel gar nicht nach außen bringen, so, weißt du?
Nee, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so wahnsinnig wichtig ist oder der Fall ist. Bei uns ist es ja immer, wir haben eine konkrete Situation, wir wissen, wie dieser Film endet und ich muss schauen, verstehe ich das oder verstehe ich es nicht? Und komme ich da hin? Und eine Sache, die man erfährt, wenn man spielt und sich eben solchen existenziellen Situationen, wie Jürgen sagt, ausliefert, dass, wenn es dann wirklich passiert, ist es meistens anders, als man sich vorgestellt hat. Also man kann sich so viel ausmalen, wie man möchte. Wenn die Dinge wirklich passieren, ist alles wieder offen.
Jetzt haben wir alle diese Ice Bucket Challenge irgendwie zumindest mitgekriegt am Rande.
Ich habe sie auch mitgemacht.
Mitgemacht oder zumindest mitgekriegt. Dadurch weiß man vielleicht ein klein bisschen mehr, aber als ihr den Film gemacht habt, gab es noch keine Ice Bucket Challenge. Ja. ALS findet genau im Film in diesen drei Buchstaben statt. Die Krankheit wird nicht ein bisschen erklärt. Mich hat es stutzig gemacht. War es für euch nachvollziehbar, dass gar nicht weiter drüber geredet
wird? Er sagt ja schon, er beschreibt ja den Verlauf, ne? Also er sagt, soll ich dann erst, du sagst ja auch, soll ich dann jetzt erst warten, bis das und das passiert, bis das und das mit mir passiert? Und man erzählt eben auch, dass sein Vater daran gestorben ist. Das heißt, und das war wohl sehr dramatisch und sehr tragisch und das will er nicht. Also insofern kriegt man ein Gefühl dafür und ich finde es aber ganz gut, trotzdem kam uns das ein bisschen entgegen, finde ich.
Diese Eisbuckel-Challenge.
Ach so, dass Leute einfach nicht nur über ALS hinaus einfach plötzlich erfahren oder schon erfahren haben, dann eben, ach so, das ist diese Krankheit, wo die Muskeln komplett einfach irgendwann aufhören im gesamten Körper. Also eben nicht nur deine Muskeln, die du so brauchst, um was zu heben, sondern auch zum Atmen, für alles einfach. Und das, ich glaube, das hat uns schon auch irgendwie geholfen, weil so eine Krankheit erklären ist filmisch auch echt uninteressant.
Nein, es ist auch nicht der Film. Der Film ist ja nicht ein Film über ALS, genauso wenig wie Vincent ein Film über Tourette, sondern es ist ein Mensch mit Tourette und das Tourette stellt ihn vor ein Problem. ALS hier stellt diesen ganzen Freundeskreis vor ein Problem und darum geht der Film. Wie kommt man damit klar? Es geht jetzt nicht um eine Beschreibung aller Zustände von ALS. Dazu müsste man eine Doku machen und dazu gibt es krasse Dokus.
Jürgen Vogel und Florian David Fitz im Gespräch über ihren aktuellen Film Hin und Weg, der seit Donnerstag in die Kinos ist. Sehr ernstes Thema, sehr ernsthaftes Gespräch. Ganz interessant aber auch, wenn man solche Filme dreht, haben mir beide gesagt, dann brauchst du in den Pausen tatsächlich auch diesen klassischen Comic Relief. Also du musst zwischendurch runterkommen, du musst auch zwischendurch mal rumblödeln, wenn etwas sehr, sehr ernst ist. Und das haben mir beide eindrucksvoll erzählt, war auch bei diesem Film ganz speziell so.
Es war auch lustig. Du kannst jeden in diesem Team darauf ansprechen, ob sie Bock hätten, mit Florian noch jemals noch mal ein Spiel zu spielen, und sie werden alle die Augen rollen.
Drehen ja, aber bitte nicht mehr diese furchtbaren Spiele.
Obwohl wir auch sehr viel Spaß hatten und manche davon sind sogar im Film drin.
Ja. An der Stelle muss ich jetzt eigentlich vorgreifen. Ich wollte das etwas später machen, aber jetzt bist du selbst mit einem Spiel gekommen. Und es gibt ja im Film auch dieses Spiel, wo ihr euch gegenseitig in diesem Freundeskreis Aufgaben auf Bierdeckel schreibt und den umgedreht weitergebt und derjenige liest, das muss eine Aufgabe erfüllen. Aufgaben erfüllen schaffen wir nicht, Zeit ist zu kurz und Aufgaben erfüllen sieht im Radio auch doof aus, aber ich habe hier mal so 4 Zettel vorbereitet. Ne? Da stehen 4 Fragen drauf, die dürft ihr ziehen, jeder 2, und die könnt ihr euch dann gegenseitig stellen und bitte auch ebenso gegenseitig beantworten. Ich gebe das Mikro dazu mal weiter, ihr braucht jetzt beide 1.
Liest du noch?
Ja, okay. Du spielst Wahrheit oder Pflicht. Welche Wahrheit würdest du niemals ausplaudern, weil deine Eltern auch mitspielen?
Ja.
Da würde ich so wahnsinnig viel nicht ausplaudern und das würde ich noch weniger im Radio tun, dass meine Eltern dann hören könnten. Was ist das für eine bescheuerte Frage?
Ja, das ist ein Brainfuck jetzt.
Ein Brainfuck, da komme ich überhaupt nicht.
Also du hast doch die Antworten noch offen gelassen.
Nein, ich habe gesagt, es gibt ganz viele und ich würde sie auch jetzt im Radio nicht sagen. Das war meine Antwort.
Okay.
Jürgen, du hast Lachs in deiner Unterhose stehen. Nee,
das ist wieder so ein Idiot.
So, sag. Du kommst viel zu spät zum Dreh.
Ja.
Was ist deine übliche Ausrede?
Florian war noch nicht fertig und Florian fährt mich ja. Also Florian ist mein Fahrer, würde ich sagen. Und er hat gerade seinen Führerschein gemacht und hat den Weg wieder nicht gefunden.
Jürgen hat den Führerschein verloren und deswegen fahre ich
ihn.
Ja,
klar. Mein Personal Assistant.
Ihr habt noch 2, dürft ihr mal wählen.
Dann bin ich jetzt mal wieder. Mal gucken, ob du jetzt antwortest. Du verliebst dich beim Dreh in eine Schauspielkollegin, die aber mit einem guten Freund von dir zusammen ist. Was machst du?
Das ist ja so eine Rosamunde-Pilcher-Frage. Ne?
Nicht unbedingt, das kann ja auch Sex-Abenteuer-Film sein.
Ja, krass.
Jetzt auf 35 gedreht in Hollywood.
Ja, wir haben ja gerade gesagt, was ich mir jetzt ausmale, ich würde jetzt natürlich sagen, mache ich nicht. Was dann wirklich passiert, ist die andere Frage. Ist das eine Antwort? Jürgen, bist du befriedigt?
Ja, unbefriedigend.
Jetzt tut mir leid.
Ja.
Sag mal, du kriegst hier so, was würdest du niemals für einen Freund machen?
Seine Beziehung beenden. Für ihn, weil er Schiss hat, das zu tun. Also, dass ich hingehe zu seiner Frau und sagen muss, du, deinen Freund übrigens, also der so und so hat keinen Bock
mehr. Das stimmt,
mehr,
gute Antwort.
Das würde ich nicht mehr machen.
Das ist meine richtige Antwort.
Das müsste derjenige also dann schon selber machen.
Ja, finde ich auch.
Woher kommt das, dass deine Kollegen sagen, sie würden mit dir keine Spiele mehr spielen? Was hast du?
Ich kann dir jetzt genau sagen, das muss ich erklären. Das kann Florian
mal zurück.
Das kann Florian gar nicht selber erklären. Nein, Florian hat in irgendeiner Phase, und das ist ja immer so schön, wir alle leben ja von unseren Defiziten, ne?
Alter.
Und der Florian
hat
eine Phase seines Lebens nicht richtig ausgelebt. Und das war so in dieser Pubertätzeit. Also es gibt so eine Phase, das waren so Spiele. Weißt du, wo man so, ey,
lass uns mal spielen. Du deine Sexualität nie ausgelebt,
ja,
weil du ständig
ja über Sex. Genau, richtig. Vollkommen, du bist ja genauso wie ich, Hobbypsychologe. Und du hast das Ding voll. Ich bin noch immer noch dabei, das auszuleben.
Zum Glück.
Und genauso du deine Jugend sozusagen, die Pubertät. Was ja auch schön ist. Aber es ist so. Und
du verurteilst es, ich sehe
niemals. Ich kann nur diesen Spielen halt nicht folgen. Aber es ist total lustig, weil das wirklich mit so einer kindlichen Energie kommt. Egal, und es ist natürlich super, weil gerade wenn man mal so einen Down hat oder so, Florian ist auf jeden Fall am Lachen und hat eine Idee für irgendein absurdes Spiel und treibt es auch echt weit. Ne? Da gibt es ja auch so Fantasien, die dann, wo man so merkt, wie derbe Florian auch sein kann.
Aber da kommen auch, also und das macht mir tatsächlich natürlich Spaß, weil ich einfach wach bleiben will dazwischen. Jürgen hat eine andere Art, wach zu bleiben. Er redet
die ganze Zeit.
Wie ist das mit dem notwendigen Runterkommen nach all der Aufregung? Der ein oder andere, habe ich gehört, macht Esel-Tracking beispielsweise durchs Ruhrgebiet.
Zum Beispiel.
Was war das für eine Erfahrung so jetzt? Also rein spirituell für dich?
So? Sehr, sehr gut. Also man muss ja manchmal auch die Natur noch so suchen und finden. Und das durfte ich da machen bei diesem Esel. Ja, habe ich gemacht. Ich war mit Eseln, mit guten Freunden, war ich unterwegs mit Eseln und kleinen Ponys und habe mich im Ruhrgebiet mal ein bisschen durch die Natur gequält, würde ich nicht sagen, sondern gewandert. So, bin gewandert.
Ich
find
Esel toll.
Ja, aber sie sind schon störrisch, muss man sagen.
Ja, auch,
die Ponys waren leichter zu führen als der Esel. Aber ich finde die auch toll, ja. Sehr belastbare Tiere. Mir hat großen Spaß gemacht. Nein, sowas zum Beispiel mache ich sehr gern zur Entspannung. Quatsch machen generell. Also auch so. Und da sind wir uns ja auch sehr ähnlich, muss man sagen. Wir haben beide viel Quatsch im Kopf.
Ja. Ein Esel und zwei Ponys. Ein leicht aus dem Ruder gelaufenes Dreier-Interview mit Jürgen Vogel und Florian David Fitz. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch. Den Rest, wo wir dann angefangen haben, uns gegenseitig mit Obst und Gemüse einzureiben, habe ich dann einfach mal weggelassen. Aktueller Film, Hin und Weg, seit Donnerstag im Kino. Wenn ihr noch nicht drin wart, guckt euch Jürgen Vogel und Florian David Fitze gerne in dieser Produktion an. Damit sind wir fast durch mit der Sendung für heute. Allerdings entlasse ich euch nicht ohne das hier.
Ich finde, dass hier nicht jeder von uns seinen Beitrag leistet. Wir wollen ja hier keinen Schaf anschauen, nicht wahr, Deacon? Du bist ein cooler Typ, aber du leistest nicht deinen Beitrag in der Gemeinschaft.
Oh, das freut mich zu hören, dass ich cool bin.
Darum geht's gar nicht. Das ist nicht.
Nein, ich weiß, ich weiß.
Es ist kein WG-Treffen darüber, wie cool du bist, sondern...
Ich erledige meine Pflichten.
Machst du nicht.
Doch, nicht. Deswegen haben wir ja dieses WG-Treffen.
Es geht um Folgendes, Dicken. Du hast das Geschirr nicht mehr abgewaschen. Seit 5 Jahren.
Wladislav hat recht. Es ist inakzeptabel. Das ganze blutverschmierte Geschirr, das ich dann neben der Spüle stapel.
Es ist so peinlich, wenn Leute zu Besuch kommen.
Er hat recht.
Und was macht das schon? Du bringst sie her und dann killst du sie. Vampire spülen kein Geschirr.
Das ist das Problem. In dieser WG geht alles drunter und drüber. Eine Vampir-WG. Viago, Wladislav, Deacon und Peter teilen sich eine Villa in Wellington in Neuseeland. Allerdings sind die 5, wie gesagt, keine normalen WG-Mitbewohner, sondern Vampire. Das Interessante am Film ist, dass das alles aufgezogen ist wie eine Doku. Das heißt, wir als Zuschauer werden vor eine Situation gestellt, dass wir nicht einen fiktionalen Vampir-Film sehen, wie wir es kennen, sondern tatsächlich eine Dokumentation sehen über eine Vampir-WG mit den ganz normalen Problemen von Tageslicht, nicht vorhandenen Spiegelbildern und so weiter und so fort und einem Problem mit Menschen.
Stu ist der erste menschliche Freund, den ich seit langer Zeit habe. Menschen haben leider die Angewohnheit zu sterben.
Ja, das ist ein großes Problem. Menschen und Vampire zusammen, wie leben sie zusammen? Ist ein Film, der zum Glück, muss man sagen, nur 85 Minuten lang ist, denn jede weitere Minute wäre tatsächlich nochmal eine zu viel gewesen. Der Film an sich gar nicht schlecht, hat mir von der Idee her sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich fand, war, nach 15 Minuten hat man eigentlich alles gesehen. Dann wiederholen sich die Gags tatsächlich, dann wiederholen sich auch die Szenarien immer so ein bisschen. Irgendwie fehlt so nach den ersten 15, 20 Minuten vielleicht der richtige Kick. Trotzdem recht witzig gemacht, dilettantische Vampire in ihren Alltagsproblemen sozusagen. Wenn euch das interessiert, sucht ein Kino, wo dieser Film läuft, und zwar ab übermorgen, ab Donnerstag. 5 Zimmer, Küche, Sarg heißt der bei uns in Deutschland, und wenn ihr wollt, guckt ihn euch an. Letzter Tipp für heute ist in der Glotze, Freitagabend, 22.35 Uhr, Dreisat. Ein Jahr in der Hölle. Von 1982 ein Film mit Mel Gibson und Sigourney Weaver in den Hauptrollen. Sehr, sehr gutes Melodram. Also entweder guckt ihr euch das Ding an oder programmiert den Receiver. 22.35 Uhr, Freitagabend, ein Jahr in der Hölle. Damit habe ich euch zum Ende der Sendung noch voll gestopft mit Informationen. Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tom Westerholt. Wie letzten Dienstag wird er auch nächsten Dienstag vermutlich noch derselbe sein. Wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, seid ihr dann wieder dabei in eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Bis dann, macht's gut, schönen Abend.
D-Radio Wissen, eine Stunde Film.